Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich auch dieses Jahr wieder eine Bibelarbeit halten kann. Und das Thema hat Jonathan ja schon gut eingeführt, buchstäblich neu beginnen. Darum soll es heute gehen. Und wer Wycliffe kennt, weiß, bei uns geht es um Sprache, Bibel und Kultur. Das sind so diese drei Schlagworte, die uns ausmachen. Und mir war einfach wichtig, heute nochmal auf die Bibel einzugehen, über die Bibel zu sprechen, welche Perspektive die Bibel uns gibt. Das liegt uns bei Wycliffe natürlich sehr nah, aber es ist auch mir persönlich ein Herzensanliegen und ich freue mich, da ein bisschen was zu erzählen zu können. Und ich möchte beginnen mit einem Text, den ich sehr großartig finde. Ich konnte eben Johannes leider nicht aussuchen bei der Wahl. Der hätte vielleicht noch gefehlt, als wir unsere Lieblingspersonen mal aufgezählt haben in der Bibel. Aber Johannes hat ein großartiges Evangelium geschrieben und ich möchte mal einige der ersten Verse aus Kapitel 1 lesen zu Beginn. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er, der das Wort ist, ist jetzt ab Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und ich liebe diese Verse, auch weil sie so schön sind. Jonathan hat eben erwähnt, dass ich in Düsseldorf studiert habe. Und zwar habe ich deutsche und englische Literatur und Sprachwissenschaft studiert, ursprünglich auf Lehramt. Und ich bin in dieses Studium rein, weil ich Literatur so liebe. Ich lese gerne und ich liebe es, wenn man mit Sprache und mit dem sprachlichen Spielen, mit dem Spielen von Worten und Buchstaben den Inhalt nochmal auf eine andere Art und Weise deutlich macht. Wenn so Sprache, Inhalt, sprachlicher Inhalt und sprachliche Form zusammenkommen. Ich habe meine Abi-Klausur und auch meine Magisterprüfung am Ende über Gedichte gemacht, weil gerade bei Gedichten kommt so diese sprachliche Form in einer ganz großen Dichte zusammen und drückt den Inhalt aus. Das finde ich total faszinierend. Und das ist im Prinzip ein Kunstwerk auf kleinem Raum, so ein Gedicht. Und Johannes 1, beziehungsweise das Johannesevangelium an sich, aber gerade das erste Kapitel, ist auch für mich so ein sprachliches Kunstwerk. Und der Schreiber spielt in Worten mit dem Begriff Wort. Und um Worte geht es natürlich auch bei Wycliffe, dadurch, dass wir uns viel mit Sprache, Worten, Buchstaben beschäftigen. Und da ist das für mich so ein tolles Bild, dieses Spielen mit dem Begriff Wort. Johannes beginnt sein aufgeschriebenes Wort mit dem lebendigen Wort. Am Anfang war das Wort war bei Gott und es war Gott. Lebendiges Wort Gottes. Dabei bezieht er sich auf Jesus Christus. Der Theologe Karl Barth hat gesagt, dass das die eigentliche Bedeutung dieses Begriffes Wort Gottes ist, was wir ja häufig auch mal verwenden, nämlich eben Jesus Christus als das lebendige Wort Gottes. Alles andere kommt daraus, dass Jesus das Mensch gewordene Wort Gottes ist. Und das ist so großartig ausgedrückt, ne? Das Wort wurde Mensch. Dieses Wort, das Gott schon im Propheten Jesaja angekündigt hat, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das Wort kommt nicht leer zurück, es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe, steht in Jesaja. Und das wird hier in der Person von Jesus Christus erfüllt. Jesus kommt als Mensch in die Welt, tut genau das, was Gott für ihn geplant hat, nämlich die Menschen mit Gott versöhnen durch seinen Tod am Kreuz. Und da sind wir schon beim buchstäblichen Neubeginn Teil 1. Gott schenkt uns einen täglichen Neubeginn durch sein Wort. Wort Gottes, Jesus Christus. Aber noch davor finden wir eigentlich auch in diesem Johannes 1 einen buchstäblichen Neuanfang durch das Wort, denn es geht ja auch zurück zur Erschaffung der Welt. Wenn man Johannes 1 weiterliest, steht auch nichts. Nichts wurde geschaffen ohne dieses Wort, ohne dass Jesus Christus dabei war. Und die Welt wurde durch ein Wort geschaffen. Gott sprach und es wurde. Also wieder dieser Neuanfang durch Wort Gottes. und diese Kraft, die durch das Wort deutlich wird. Wieder ein buchstäblicher Neubeginn, in dem durch das Wort die Welt entstand. Und wir finden diese Macht von Gottes Wort und Gottes Worten immer wieder in der Bibel. Die Propheten waren immer wieder aufgefordert, Gottes Wort oder Gottes Worte weiterzugeben, oftmals auch ganz buchstäblich das zu tun, was Gott versucht hat, den Israeliten zu zeigen, indem sie wochenlang auf der Seite lagen oder irgendwelche verrückten Dinge tun mussten, um Gottes Wort wirklich deutlich zu machen und den Israeliten klarzumachen, worum es geht. Und da, auch da steht wieder Kraft hinter. Manches Mal Elia, der dem Regen gebietet, der wegbleibt und dann kommt. Also viel Macht in den Worten, was wir sehen in der Bibel und in den Geschichten, die uns da überliefert sind. Und natürlich wird der Begriff Gottes Wort auch für das schriftliche Wort in der Bibel, für die damaligen Gesetzestexte, also die Bücher Mose und die Gesetzestexte gebraucht. Und wir gebrauchen es heute für die Bibel, lebendiges Wort Gottes, buchstäblich aufbewahrt in den biblischen Texten bis heute. Das ist alles mal so eine kleine Einführung, dieses Wort Gottes, was sich durch die ganze Bibel zieht, dieser Gedanke der Kraft des Wortes Gottes, Wort Gottes als Jesus Christus und Wort Gottes auch als das aufgeschriebene Wort, das wir heute in der Bibel haben und aus dem auch heute noch eine ganz, ganz große Kraft ausgeht. Davon sind wir ganz, ganz arg überzeugt, dass Wort Gottes auch in der Form der Bibel, des aufgeschriebenen Wortes Gottes, viel Kraft hat. Und darum soll es heute gehen. Wir haben eben zu Beginn, bevor wir die Aufzeichnung und die Bibelarbeit begonnen haben, auch mal abgefragt, wer denn welche Bibelübersetzungen zu Hause hat. Und allein mal von den Zahlen her betrachtet und von der Anzahl der Leute, die im Raum waren und wie viele Bibelübersetzungen angeklickt waren, würde ich mal tippen, dass jeder so 3 bis 4 Bibeln mindestens mal zu Hause im Regal stehen hat. Und ich frage ganz oft, wenn ich irgendwo eingeladen bin und in Gemeinden etwas zu Wycliffe sage, frage ich ganz oft diese Frage, wer von euch hat eine Bibel zu Hause? Zeigen alle auf. Wer hat 2 Bibeln zu Hause? Zeigen meistens auch noch alle auf. Wer hat 5 Bibeln zu Hause? Da zeigen meistens immer noch 80% auf. Wer hat 10 Bibeln zu Hause? Dann wird schon ein bisschen weniger. Ich glaube, ich habe insgesamt so etwa 12 oder 13 Bibeln bei mir im Regal stehen. Da sind aber auch Fremdsprachige dabei. Gut, ich arbeite auch für die Wycliffe Bibelübersetzer, ist vielleicht was anderes. Und trotzdem sind wir echt verwöhnt, was die Bibel angeht. Eigentlich alle von uns haben mindestens mal eine oder mehrere Bibeln zu Hause stehen. Und dann frage ich oft eine zweite Frage. Die haben wir heute Morgen noch nicht gestellt und die könnt ihr mal für euch selber beantworten. Wer von euch hat denn heute Morgen schon in einer dieser Bibelausgaben gelesen oder auch im Internet oder auf dem Handy? Wer hat heute Morgen schon die Bibel gelesen? Da gehen oft nicht mehr alle Hände hoch. Und wenn ich dann frage, vielleicht gestern oder in den letzten Tagen, dann melden sich oft vielleicht so die Hälfte der Leute. Es ist schon interessant, weil ich denke, manchmal wir sind schon so übersättigt mit den vielen Bibelausgaben, den vielen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir gar nicht mehr unbedingt wertschätzen, was für ein unglaubliches Geschenk wir haben hier in Deutschland mit der Bibel in unserer Sprache seit 500 Jahren. Und dabei ist das eben auch heute noch ein unfassbar großartiges Geschenk, das Gott uns gemacht hat mit ganz viel Kraft. Die Bibel gibt Perspektive, sie lädt uns ein, sie ermutigt, sie fordert heraus. An manchen Punkten ist sie ganz eindeutig und klar. An anderen Punkten bleibt sie für uns auch unverständlich, fast schon mysteriös. Und das macht auch die Bibel aus als Gottes lebendiges Wort. Ja, ich bin schon seit 1998 mit Wycliffe unterwegs. Und wie eben in der Vorstellung gesagt, habe ich von 2001 bis 2014 in Ostafrika gearbeitet mit Wycliffe. Und bin seit 2014 Leiterin von Wycliffe hier in Deutschland. Und ich komme aus der sprachwissenschaftlichen Ecke. Ich habe halt Literatur und Sprachwissenschaft studiert, nicht Theologie. Aber trotzdem ist es natürlich ein Stück weit ein großes Vorrecht, schon arbeitsmäßig für mich jeden Tag mit Gottes Wort, mit der Bibel konfrontiert zu sein oder mich damit auseinanderzusetzen, mich damit zu beschäftigen. Und doch ist es auch für mich nicht immer selbstverständlich, für mich persönlich jeden Tag mal in der Bibel zu lesen und dieses Geschenk, was wir haben, wirklich zu nutzen. Und auch deshalb ist es mir ganz wichtig, heute noch mal ein bisschen darauf einzugehen, wie viel Kraft die Bibel hat, wie viel Perspektive sie uns schenken kann und ja, wie sehr wir eigentlich beschenkt sind und uns damit auch zu ermutigen, dieses Geschenk, was wir haben, mehr wieder zu nutzen, da mehr einzusteigen, uns mehr darauf einzulassen und uns begeistern zu lassen, neu begeistern zu lassen für dieses Buch, das wir seit 500 Jahren auf Deutsch haben dürfen. Und ich habe eben ja schon erzählt, wie sehr ich vor allem die sprachlich kunstvollen und poetischen Texte liebe. Und es gibt einen weiteren Text in der Bibel, auf den ich eingehen will jetzt, das ist Psalm 119. Auch das wieder ein Text, der sprachlich unglaublich schön ist und unglaublich kunstvoll gestaltet ist. Und er ist für uns heute natürlich auch deshalb interessant, weil es in ihm ausschließlich um die Schönheit, Weisheit und Nützlichkeit des Wortes Gottes geht. Psalm 119 ist das längste Buch der Bibel. Es gibt nicht viele, die das mal an einem Stück durchlesen. Ich lade euch ein, das mal zu tun. Also wenn ich das laut mache, brauche ich so etwa 40 Minuten, um durch den ganzen Psalm durchzukommen. Der ist schon ganz schön lang. Aber der Schreiber des Gedichtes hat sich auch wirklich viel Gedanken gemacht. Der eine oder andere von euch weiß das wahrscheinlich auch, dass eben der Psalm 119 so eine Art Alphabetgedicht ist. Das heißt, jede Strophe dieses Psalmes beginnt in der richtigen Reihenfolge mit dem, einem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Wir haben im Deutschen auch solche Gedichte. Ich lese mal ein paar Verse von einem bekannten Gedicht von James Krüss vor. Das fängt dann an, alle Vögel singen schon, Blumen blühen im Garten, Krokusveilchen, Anemonen, die verschämten Zarten. Und dann geht es immer so weiter, bis am Ende steht, Y, ist das nicht nett? Z, so endet das Gedicht. Also es geht von A bis Z und jede Zeile beginnt eben mit dem Buchstaben des Alphabets. Und Psalm 119 ist so lang, weil es eben nicht nur jede Zeile, sondern jede Strophe, also es gibt immer eine ganze Strophe für jeden Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und jede Zeile innerhalb der Strophe beginnt mit diesem Buchstaben, um den es in der Strophe geht. Und dann gibt es noch andere Mittel, was unglaublich ist, es gibt acht verschiedene Begriffe für Wort Gottes oder Gesetz Gottes und immer werden sechs verschiedene in jeder Strophe genutzt. In jeder Zeile kommt mindestens einer dieser Begriffe vor. Also wenn man das mal wirklich sich anschaut, es ist ein unglaublich kunstvolles Gedicht, was der Schreiber zum Wort Gottes geschrieben hat. Ein literarisches Meisterwerk, das Gottes Wort in Inhalt und Form feiert. Und für mich drückt diese Sorgfalt und Kreativität auch eben in der Form aus, was der Inhalt sagen will, nämlich ein Lobpreis eigentlich auf Gottes Wort, was dieser Psalm ist. Der Psalm drückt buchstäblich aus, im wahrsten Sinne des Wortes buchstäblich aus, wie wichtig und großartig Gottes Wort ist. Und Psalm 119 beschreibt eben, wie Gottes Wort uns jeden Tag Perspektive geben kann, wie Gottes Gesetz uns erfreut, uns leitet und Licht gibt. Ein großes Vorrecht für mich als Mitarbeiterin bei Wycliffe ist, dass ich eben immer wieder erleben durfte und darf, was es bedeutet, wenn Menschen zum ersten Mal dieses Geschenk in einer Sprache erhalten, die sie wirklich verstehen. Und da kommt eine Begeisterung rüber und eine Dankbarkeit und eine Wertschätzung, die wir in unseren Breitengraden oft ein bisschen verloren haben. Und deshalb möchte ich euch mitnehmen auf so eine ganz kleine Reise durch Psalm 119, durch einige wenige Verse, verbunden mit Erfahrungen und Geschichten aus der Arbeit von Wycliffe, die so ein bisschen deutlich machen, wie Gottes Wort Perspektive schenkt und wie Gottes Wort begeistern kann. Ich fange mal an. Vers 103, Psalm 119, Vers 103. Welch eine Köstlichkeit sind deine Worte. Sie sind noch süßer als der beste Honig. Und Vers 127 sagt, ich liebe die Gebote, die du gabst, viel mehr als selbst das allerfeinste Gold. Und da möchte ich eine kurze Geschichte, eine Begebenheit erzählen aus dem Südwesten von Tansania, aus Mbeya. Dort hat unsere Partnerorganisation SIL lange Jahre ein großes Gruppenprojekt geleitet. Damals wurde in 9 Sprachen übersetzt. Und wir hatten so ein Regionalbüro in Bär, da habe ich auch 2 Jahre gelebt. Und der Leiter dieses Gruppenprojekts, ein tansanischer Pastor, Pastor Joey Moikokesia hatte sein Büro direkt am Eingang zu dem Gelände, wo unser Büro war. Und viele Besucher sind automatisch direkt so bei ihm gelandet. Er hatte auch mal die Tür offen. Und an einem Tag kam ein alter Mann mit einem großen Korb Äpfel. Mbeya liegt sehr hoch, so auf 1400 Meter. Und im Umfeld werden auch Äpfel und Pfirsiche und Ähnliches angebaut. Also auch wenn man das nicht unbedingt in Afrika erwartet, dass man Äpfel anbaut. Aber er kam mit diesem großen Korb Äpfel zu unserem Pastor und sagte, Pastor, du musst Äpfel von mir kaufen. Es sind ganz tolle Äpfel. Und Joey sagte erstmal, danke du, ich brauche im Moment keine Äpfel. Vielen Dank, alter Mann, aber Äpfel brauche ich gerade keine. Und der alte Mann sagte, doch, guck dir die Äpfel an. Es sind richtig gute, große Äpfel. Das muss man dazu sagen, die meisten Äpfel sind so in Bär und die waren schon größer, also waren gute Äpfel. Der sagte, ich habe die Bäume selber gepflegt, das ist mein eigener Garten und das sind wirklich großartige Äpfel, kauf mir doch ein paar Äpfel ab. Und dann hat Joey gesagt, okay, dann gib mir ein paar Äpfel. Und dann hat unser Pastor gefragt, was ist denn deine Muttersprache? Und der alte Mann sagte, meine Muttersprache ist Kinga, eine Sprache, die dort gesprochen wird. Und Joey sagte, dann habe ich noch ein Geschenk für dich und hat schnell ein, ich glaube, Markus-Evangelium auf Kinga geholt und diesem alten Mann geschenkt. Der alte Mann sagte Danke und zog mit seinem Korb Äpfel wieder ab. Und 2 Stunden später stand der alte Mann wieder vor Joey und sagte, Pastor, du musst diesen Korb mit Äpfeln nehmen. Und Joey sagte, ich habe dir doch schon Äpfel abgekauft, mehr brauche ich wirklich nicht. Der alte Mann sagte, nein, du musst die Äpfel geschenkt nehmen, ich will sie dir schenken. Und Joey sagte, das kannst du nicht machen, das sind sehr gute Äpfel und die brauchst du, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist, wovon du heute deine Familie ernährst. Und der alte Mann sagte, nein, du musst diese Äpfel nehmen. Das Buch, das du mir geschenkt hast, ich habe es gelesen und es hat mein Herz berührt und es ist mehr wert als alle diese Äpfel. Ich denke manchmal, was ist uns die Bibel noch wert heutzutage? Dieser alte Mann, der wirklich so seinen Lebensunterhalt für die Tage hergegeben hat, weil er so berührt wurde von einem Evangelium in seiner eigenen Sprache. Welch eine Köstlichkeit sind deine Worte, sie sind noch süßer als der beste Honig. Oder Vers 105, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Vers 160, dein Wort ist wahr und zuverlässig, Herr, für immer gilt, was du entschieden hast. Und ich musste bei den Versen an eine Kollegin denken, die in Papua-Neuguinea gearbeitet hat und dort unter anderem auch bei Ehekursen mitgearbeitet hat. Es gibt einen Arbeitsbereich bei Wycliffe, der nennt sich Bibel im Gebrauch oder Scripture Engagement, Scripture Use auf Englisch. Und da geht es darum, Gemeinden und christlichen Mitarbeitern zu helfen, die Bibel zu verteilen, aber auch gut zu gebrauchen. Und manchmal passiert das über Medien, dass man eben Bibeltexte aufnimmt oder auch Hörspiele macht oder Musiksachen macht. Manchmal dadurch, dass man Kindergottesdienstmaterial erstellt oder manchmal eben auch solche Sachen wie Ehekurse, Traumakurse oder Ähnliches in die Muttersprachen übersetzt und Mitarbeiter, lokale Mitarbeiter dann ausbildet, um diese Kurse durchzuführen. Und sie war eben sehr integriert in Ehekurse, denn in Papua-Neuguinea ist das Familienleben nicht immer so ganz einfach von der traditionellen Kultur her. Und sie schrieb mal ein Zitat in einem ihrer Rundbriefe, wo eine Frau sagte, mein Mann sagt, du hast dich verändert. Und ja, wirklich, seit wir diesen Ehekurs machen, reagiere ich nicht mehr so gereizt. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit. Aber wir haben auch erlebt, dass zum Beispiel Männer plötzlich für sich erkennen, dass sie ihre Frauen lieben und achten sollen und nicht einfach nur zur Seite schieben, im Zweifelsfall schlagen, sondern wirklich auf sie hören, mit ihnen Dinge durchsprechen sollen, sie als Menschen lieben und achten sollen. Wir haben so oft erlebt, dass da, wo Wort Gottes in die Menschen hineinspricht, in die Familien hineinspricht, sich auch Beziehung verändert, Zusammenleben verändert und wie man sich sieht, verändert. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Und vielleicht noch ein Vers. Für immer steht das Recht durch deine Weisung. Hilf mir, sie zu verstehen, dann kann ich leben. Und eine kurze Geschichte dazu aus Nigeria. Alle hörten aufmerksam zu, als der einheimische Übersetzer aus dem Neuen Testament in der Mwagavul-Sprache vorlas. Sie waren sich sicher, dass sie diese Geschichte noch nie vorher gehört hatten. Wo kommt sie her? Fragten sie am Ende der Lesung. Der Übersetzer lachte. Ihr habt diese Geschichte jedes Jahr zu Weihnachten gehört, antwortete er, aber immer in Hausa, was so die Verkehrssprache in Nigeria ist. Es war das erste Mal, dass die Mwagavul-Christen diese Geschichte von Jesu Geburt in ihrer eigenen Sprache gehört hatten. Und an diesem Weihnachtstag war es auch das erste Mal, dass sie die Botschaft wirklich gehört hatten. Gottes Wort gibt Leitung, es gibt Freude, es gibt gute Weisungen. Gottes Wort führt uns zu Gott. Ich bin jetzt seit bald 40 Jahren Christ und seit 98 bei Wycliffe und doch entdecke ich immer wieder Neues in der Bibel, wenn ich mich darauf einlasse und mir Zeit nehme. Begeistert mich die Bibel immer wieder aufs Neue, weil die Bibel uns Perspektive gibt. Und zum Schluss will ich noch kurz auf einen dritten Vers eingehen oder ein drittes Kapitel, 2. Korinther 5. Da sagt Paulus, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Und da haben wir wieder diesen buchstäblichen Neuanfang, buchstäblich Neubeginn. Jesus schenkt uns jeden Tag die Möglichkeit eines Neubeginns mit ihm. Und die Bibel schenkt uns Perspektive für diesen Neubeginn. Deshalb haben wir auch bei Wycliffe diesen Claim gewählt. Wer unsere Webseite mal anschaut, ich weiß gar nicht, ob die neue Webseite schon online ist. Demnächst ist sie online und dann werdet ihr sehen, dass der neue Claim buchstäblich Neubeginn ist, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Gott jeden Tag Neubeginn schenkt und dass er auch durch Bibel, durch das Wort immer wieder neue Perspektive schenkt. 2. Korinther 5 geht aber noch ein Stück weiter. Und zwar sagt es, das alles ist Gottes Werk. Gott hat uns durch Christus, also das alles, dass wir eine neue Kreatur sind, ist Gottes Werk. Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Ich finde das toll, wie Desiree das heute Morgen in der Anfangsveranstaltung ausgedrückt hat. Was ist deine Vision? Was ist dein Mazedonien? Wer ist dein Mazedonier, deine Mazedonierin, die dich rufen? Wir haben einen Auftrag. Wir alle haben den Auftrag, diese neue Perspektive, diesen Neubeginn, den Jesus uns jeden Tag schenken will, weiterzugeben. Das ist der Auftrag, den Gott uns aufgetragen hat, egal wo wir sind. Ob wir in Deutschland sind oder ob wir ins Ausland gehen, egal wo wir sind, wir haben diesen Auftrag, diese Versöhnungsbotschaft weiterzugeben. Und wir bei Wycliffe tun das, indem wir Menschen helfen, die Bibel wirklich zu verstehen in ihrer eigenen Sprache. Aber es gibt viele Wege, wie wir das tun können. Wir sind herausgefordert, dieses Geschenk des Neuanfangs weiterzugeben. Wir haben einen Auftrag von Gott. Wir haben gerade ein neues Jahr begonnen, ein Neubeginn. Wo willst du dieses Jahr buchstäblich neu beginnen, damit auch andere buchstäblich neu beginnen können? Zum Abschluss ein letzter Vers aus Psalm 119, der Vers 89. Dein Wort, Herr, bleibt für alle Zeit bestehen. Bei dir im Himmel ist sein fester Platz. Ich bete noch. Großer Gott, wir können dir nur danken, dass du uns in deinem Wort begegnest. Durch die aufgeschriebenen Worte in der Bibel und durch das lebendig gewordene Wort Jesus Christus. Und wir preisen dich dafür. Und wir danken dir, dass du uns mit diesem Wort auch einen Auftrag gegeben hast, dass du willst, dass wir es weitertragen, dass wir Zeugnis geben von dir und von dem, was wir mit dir erlebt haben. Herr, und ich bete, dass du uns zeigst, wo du uns gebrauchen willst, wo du jeden Einzelnen von uns gebrauchen willst, wo du uns hinstellen willst, um diese Versöhnungsbotschaft, um diese Botschaft von der Möglichkeit eines buchstäblichen Neubeginns immer wieder weiterzugeben. Danke, dass du unser Herr und unser Gott bist, dass du einen Plan für uns hast und dass du uns mit deinem Segen immer begleitest. Amen.